Orkenspalter TV labert ist ein Projekt des Rollenspiel- und Nerdkram-Kanals Orkenspalter TV. In diesem Podcast findet ihr kuratiert alle Let's Play-Folgen aus unserem YouTube- und Twitch-Programm, die wir für hörspielwürdig halten. Und außerdem Formate, in denen Maivi und Nico über Pen & Paper oder Star Wars reden. Noch viel mehr Podcasts und Early Access gibt es für unsere Supporter auf patreon.com/orkenspalter-tv. Hallo Maivi.
Hallo Nico.
Und willkommen zu einer weiteren Folge von The Good Batch, unserem Format, in dem wir chronologisch über alle Star Wars Serien und Filme reden.
Wo sind wir denn gerade, Nico, bei diesem Projekt?
Wir sind in The Bad Batch und ich glaube, wir sind bei Folge 10 von Staffel 1.
Genau.
Ist das korrekt?
Also, soweit ich den Plan vorliegen habe, wollen wir jetzt über 10, 11 und 12 reden, wobei 10 eine für sich stehende Folge ist und 11 und 12 zusammengehören. Da geht es um Ryloth, also den Planet der Twi'lek.
Wir wollen aber über all diese Folgen gar nicht so viel reden, weil sie ja schon wichtig für den größeren Zusammenhang sind, aber auch gar nicht so viel Substanz haben. Also machen wir es heute ein bisschen kürzer, würde ich sagen.
Okay.
Und wir fangen an mit Common Ground, Folge 10.
Ja.
Die fängt auf Raxus Secundus an. Da waren wir schon mal. Was ist denn Raxus Secundus für eine Welt?
Raxus Secundus ist eine Welt, die wichtig war für die Separatisten und die immer die Welt ist, wo die nicht schlimmen Separatisten sind. Also da war schon die Familie von separatistischen Senatoren, mit denen wir ein paar Mal zu tun hatten, die teilweise mit Leuten auf der guten in Anführungsstrichen Seite befreundet waren, wie zum Beispiel mit Ahsoka. Das waren die gute Frage. Ich habe gerade in diesem Moment habe ich den Namen von den Senatoren wieder vergessen. Bonteri.
Wusstest du es eben noch? Oder?
Ich wusste es eben noch und das ist mir ja gerade auch okay. In dieser Sekunde wieder eingefallen.
Aber Mina Bonteri.
Mina Bonteri und dann ihr Sohn, Genau, die dafür
dessen
stehen.
Namen ich nicht mehr. Lux
Bonteri, genau.
Ja, ja.
Die dafür stehen, dass es Helden auf beiden Seiten gibt, um George Lucas aus einem Opening Crawl zu zitieren. Und in diesem Fall geht es jetzt um den Nachfolger der Bonteris, um einen neuen Verwalter dieses Planeten, der jetzt natürlich auch unter imperialer Kontrolle steht. Und das ist Avi Singh, der aktuelle Chef.
Ja. Mina Bonteri wurde von Count Dooku umgebracht und Lux Bonteri ist ja dann in den Untergrund gegangen, um sie zu rächen und Count Dooku umzubringen. Und die sind jetzt aus dem Spiel. Das Einzige, ich glaube, wir sehen die auch nicht mehr. Der war da noch ein Love Interest für Ahsoka so ein bisschen, aber naja, nicht wirklich.
Lux Bonteri war ja bei einer Rebellenzelle zuletzt und ich denke, der wird irgendwo wütend unterwegs sein, aber keine weiteren großen Auswirkungen auf die Galaxis haben.
Fürchte ich auch, ja. War er bei einer Rebellenzelle, echt? Ich dachte, er war erst bei Mandalorianern und dann bei den Rebellen? Ist er bei Saw Gerrera gelandet am Ende?
Er war zwischendurch auch bei Saw Gerrera, ja.
Okay, schön für ihn. Oder wahrscheinlich nicht, aber geil. Na, jetzt sehen wir halt, wie es auf Raxus Secundus, das ja Sitz des Senats der Separatisten war tatsächlich, ne? Oder Hauptstadt der Separatisten, wie es da jetzt weitergeht, nachdem sie verloren haben und vom Imperium unterworfen werden. Und ist nicht so gut, ne?
Nee, offensichtlich nicht. Es gibt Ausgangssperren und alle Leute sind unzufrieden. Und wir haben eine Szene, in der es darum geht, dass eine Hauptfrau, Captain Bragg, für das Imperium möchte, dass Avi Singh, also der Senator, der aktuell das Sagen hier hat, sich an sein Volk wendet und die beruhigt und auf das Imperium einschwört. Und sagt ihm mehr oder weniger, und wenn du das nicht tust, dann gibt es Konsequenzen. Und er baut sich da auf, sagt dann aber zu seiner persönlichen Druidin, er hat so eine Protokolldruidin, sagt, er kann das nicht machen und gibt ihr offensichtlich Anweisungen und sagt dann zu seinem Volk anstatt der abgesprochenen Rede, dass er nicht mehr dabei ist. Das Imperium hätte die Kontrolle übernommen auf Raxus, er ist dagegen und das Imperium will sie alle einschüchtern und kontrollieren und das sollte jetzt vorbei sein. Also dann wird er natürlich direkt sofort verhaftet, aber die Leute auf der Straße sind laut und unzufrieden. Und die Druidin, die macht jetzt das, was offensichtlich ihr Auftrag war. Die kontaktiert jemanden, der helfen soll. Und diese Person ist wer, die sie kontaktiert?
Sid ist es im Endeffekt.
Genau,
oder?
Ja.
Ja, also und die Vermieterin unserer Hauptfiguren.
Ja, die ihnen auch alle Jobs zuschachert.
Und dann geht es im Wesentlichen darum, nehmen denn die Klone diesen Auftrag an? Denn jetzt sollen sie einem Separatisten helfen. Und da merkt man auch, wie stark ihre Programmierung ist. Weil sie sind so dermaßen verhaftet in ihrem, ich helfe doch keinem Separatisten, Als wäre das noch relevant. Also man denkt sich die ganze Zeit, Leute, dieser Krieg ist doch vorbei. Das sind jetzt auch eure Verbündeten gegen das Imperium. Was ist denn euer scheiß Problem? Aber wenn man darüber nachdenkt, ja, okay, sie sind darauf konditioniert, dass sie Separatisten hassen. Okay. Aber sie kriegen es irgendwie hin, dann trotzdem zu sagen, ja, machen wir. Aber Omega darf nicht mitkommen. Warum eigentlich nicht?
Weil sie sich Sorgen machen, dass es gefährlich ist für sie.
Ja, genau. Weil bisher war es ja nie gefährlich. Aber gut, jetzt wissen sie ja, dass Leute hinterher her sind. Und zwar irgendwie alle.
Das wussten sie vorher auch, wenn wir ehrlich sind. Das hat ja schon mal Fennekshand versucht, sie zu entführen.
Aber jetzt wissen sie es mehr.
Okay. Sie haben einfach von Orange auf Rot gestellt inzwischen beim
Genau,
Alarm.
Ja.
Ja. Omega ist davon nicht begeistert. Ich meine, wenn du irgendwie ein Kind oder Teenager wärst, würdest du auch mitkommen wollen auf Abenteuer, nehme ich an.
Na klar, natürlich. Aber stattdessen sollte ich hier Hausarbeit machen für Sid.
Ja. Wir sehen, das geht auch nicht so ewig lange gut. Sie langweilt sich natürlich zu Tode und ist maulig und ist die ganze Zeit also so wirklich so teenagermäßig seufzt auf irgendwie auf dem Tisch rumpoolen.
Ich denke, wir können das kurz machen. Bleib bei Omega. Statt da Abwasch zu machen, geht sie irgendwann dazu über, gegen die Kunden von Sid Dejarik zu spielen. Und es stellt sich sehr schnell heraus, dass sie ein taktisches Genie ist. Und da jede Partie gewinnt und auch jede Menge Geld den Leuten aus der Tasche zieht, was Sid natürlich gefällt.
Ja.
Und das ist natürlich Teil ihrer Programmierung. Ne? Sie ist offensichtlich so designt, dass sie einen General oder Admiral abgeben kann und nicht einfach nur einen normalen Klon oder Offizier der niederen Ränge. Also offenbar ist sie dazu gedacht, ganze Feldschlachten vorherzusehen.
Ich denke,
das ist wohl besonders an ihr.
Ja.
Ja, du denkst?
Ich denke, dass wir Stück für Stück gezeigt bekommen, dass sie so ein Gesamtpaket hat tatsächlich. Weil wir haben auch schon gesehen, dass sie hervorragend schießen kann, ohne sie jemals gelernt zu haben. Also sie enthält wirklich alle Fähigkeiten, die man auf Klone verteilen könnte. Unter anderem Dejarik.
Also mal gucken, ob es dabei bleibt oder ob sie noch mehr auf dem Kasten hat. Wir werden es in den nächsten Staffeln noch sehen. Und was passiert, während sie da zu Hause bleibt und Brettspiele spielt? Piu-piu passiert. Ne?
Ja.
Also die Klone treffen sich erstmal mit dem Druiden, der sie beauftragt hat, und sollen dann Sing aus dem Knast befreien und mit ihm entkommen.
Ja.
Gibt es dazu noch viel zu sagen, außer sie klauen einen Kampfläufer? Und
das ist schon der spannende Part. Also es gibt ein bisschen Slapstick damit, dass sie diese Druidin dabei haben, die überfordert ist mit der ganzen Situation. Die Klone sind auch nicht begeistert davon, dass der Auftraggeber ein Druide ist. Und sie schleichen sich in den Palast und holen Sing da raus. Und die Druidin ist damit beschäftigt, die ganze Zeit Vasen aufzufangen und zu verhindern, dass sie da alles in Schutt und Asche legen. Dann stehlen sie einen von den Walkern, entkommen damit ein gutes Stück, sprengen dann ein Loch hinten aus dem Walker raus, sozusagen aus dessen Popo, während sie sich damit in eine Sackgasse bewegt haben, ein Loch zu einem unterirdischen Gang, und entkommen so und schaffen es weg vor den Imperialen, die sie verfolgt haben.
Also genau. Und so, ja?
Das mit dem Walker, das ist schon das Coolste. Hattest du recht.
Ja, Walker cool, genau. Das wissen wir ja alle. Ja, und dann will Sing vom Planeten gebracht werden, aber natürlich in letzter Sekunde fasst er sich ein Herz und sagt, wisst ihr was, nein, ich sollte nicht hier entkommen. Ich muss hier gegen das Imperium kämpfen. Tschüss. Hier sei Geld. Lass mich in Ruhe.
Dankeschön.
Ende.
Ja, und dann können sie zurück zu Sid, wo Omega inzwischen mehr oder weniger die Glücksspielkönigin ist, beziehungsweise die Taktikspielkönigin, und sind nicht zufrieden damit, weil das nicht gerade unauffällig ist, dass da ein Kind alle Leute ausnimmt.
Ah. Ja, deswegen macht sie es auch nie wieder danach. Ja, abschließend, was sagst du zu der Folge? Muss man die gesehen haben?
Nö. Oder findest du?
Nee.
Okay, bist du bezeichnet.
Also, wir sehen zwei Dinge. Die Klone schaffen es, ihren Hass auf Separatisten zu überwinden. Und Omega ist gut in Taktik. Aber das hat so wenig Mehrwert, das kann man überspringen. Hat ein paar lustige Momente. Aber das war es auch schon. Also ich würde raten, die hier zu skippen. Nicht, dass sie schlecht wäre, aber sie ist einfach, sie trägt nicht viel bei.
Ja.
Womit wir zu den nächsten beiden Folgen kommen.
Tada!
Die haben ein bisschen mehr Mehrwert. Da kommen dann, jetzt kommen wieder größere Player. Jetzt sehen wir unseren Hauptantagonist wieder, Admiral Rampart. Vize-Admiral, ne? Und Wir führen neue Figuren ein, die uns eine Weile begleiten werden. Wir gehen nach Ryloth, zu dem Planeten der Twi'lek.
Genau.
Und wer sind die neuen Figuren?
Das sind die Eltern von Hera Syndulla, die wir bei unserem chronologischen Durcharbeiten erst später kennenlernen werden, die aber den meisten Leuten ein Begriff sein dürfte. Das ist die Pilotin der Ghost aus Rebels, die auch erstens so Cameo- bzw. Easter Egg-Auftritte auch in Filmen hatte, wenn irgendwie im Hintergrund Syndulla ausgerufen wird oder ihr Schiff irgendwo zu sehen ist. Und die tatsächlich auch inzwischen eine Realfilm-Umsetzung bekommen hat in der Ahsoka-Serie. Also ein wichtiger, viele verschiedene Dinge verbindender Charakter aus Cowboy-Star Wars. Aber ich mag sie sehr.
Du sagst, ihre Eltern sehen wir hier. Aber wir sehen doch auch Hera selber und ihren Roboter, also den Droiden Chopper. Also mir ging es eigentlich um die beiden.
Okay, ja gut. Ich habe das nicht wirklich für mich abgespeichert, als dass wir sie neu eingeführt bekommen. Aber wenn wir darüber nachdenken, wir kennen auch die Eltern ja schon. Wer Cham Syndulla haben wir ja auch schon in Clone Wars kennengelernt, oder?
Ich dachte, und deswegen meinte ich ja Hera und Chopper.
Du hast recht.
Ich bin jetzt gar nicht mehr sicher, ob wir Cham Syndulla schon mal in The Clone Wars gesehen haben. Aber du kannst das ja mal schnell bei Wikipedia recherchieren.
Wenn genau, das kann ich schnell herausfinden.
Ich habe echt nicht mehr auf dem Zettel, ob er schon mal vorkam. Wer schon mal vorkam, oder schon oft auch in den Filmen, ist Onfree Tarr, der Senator von Ryloth. Der steht auch öfter mal gern hinter Palpatine rum in Episode 3.
Das ist der und feiste blaue Twi'lek mit den 4 Leku.
Genau, der ist halt schon wirklich ein bisschen älter und aufgedunsen. Der ist auch in mehreren Folgen The Clone Wars schon vorgekommen. Und jetzt sehen wir, wie er als Senator klarkommt mit dem Regimewechsel. Und wie er auch struggelt damit, den freiheitsliebenden Leuten von Ryloth das irgendwie nahezubringen, dass das Imperium jetzt hier den Faschismus ausgerufen hat. Und da sind halt vor allem die Syndullas, also Cham Syndulla, und seine Familie und seine Ergebenen sind die, die sagen, hey, also wir haben jetzt hier jahrelang gegen die Separatisten gekämpft, wir sind hier belagert worden, Hungersnöte, die Republik hat uns geholfen, Alderaan hat uns geholfen, Toidori hat uns geholfen und jetzt kommt hier so ein Imperium und sagt, wir sollen hier irgendwie alles hergeben, was wir haben für die.
Die Syndullas halten erstmal die Füße still an dieser Stelle. Also die sind ja ehemalige Freiheitskämpfer. Die sind auch nicht alleine. Die haben noch einen Verbündeten. Gobi Glee, großartiger Name übrigens. Und die haben aber alle, also die Syndullas, so diesen Zwiespalt zwischen, sie wollen aber auch nicht wieder einen Krieg anfangen, weil sie genau wissen, wie ätzend das ist. Außerdem haben sie ein Kind, ja. Aber, ja, die süße kleine Hera mit ihrem Chopper-Druiden. Aber das Imperium hat eine Raffinerie auf Ryloth aufgebaut, von der es auch heißt, die wird ganz viele Arbeitsplätze bringen, wie das faschistische Staaten immer tun. Arbeitsplätze sind wichtig. Und die ist auch verdächtig. Jetzt machen sie erstmal aktiv nichts und sie sagen auch Hera, sie soll da nicht wirklich eingreifen. Aber mit über Gobi Glee sind sie damit beschäftigt, Waffen nach Ryloth zu bringen. Also sie bereiten sich schon darauf vor, dass die Dinge eskalieren können.
Was meinst du mit die Station oder die Fabrik ist verdächtig? Für wen ist die verdächtig?
Vor allen Dingen für Hera. Die beobachtet die und will rausfinden, was da los ist, obwohl das natürlich Sperrgebiet ist. Und ich glaube in erster Linie die Tatsache, dass es Sperrgebiet ist, macht sie darauf aufmerksam.
Und also die Situation ist, das Imperium ist da, Rampart ist da, Onfree Tarr möchte kriegt dem Imperium in den Arsch sozusagen, ja. Cham Syndulla ist eher derjenige, der es ablehnt und Onfree Tarr weiß auch, die Leute auf Ryloth sind eher Fans von Cham und wenn er jetzt Senator wäre oder das Sagen hätte, würden sie wahrscheinlich ihm folgen und mit ihm sich gegen das Imperium auflehnen. Das möchte er nicht. Also das treibt ihn noch mehr in Richtung Arme des Imperiums. Und in dieser etwas angespannten Situation, hast du schon gesagt, haben die beiden Syndullas noch ein Kind namens Hera und Hera hat einen Druiden namens Chopper. Wir wissen jetzt, wenn wir chronologisch vorangehen, wissen unsere Zuhörenden noch nichts über diese beiden Charaktere. Also erzähl uns doch mal, wer sind denn Hera und Chopper?
Hera ist, wie gesagt, eine Twi'lek und das Kind von zwei Freiheitskämpfern von Ryloth. Die wird später erstens eine hervorragende Pilotin und zweitens ein wichtiges Mitglied der Rebellion, weil sie ein Schiff hat und einsetzt und fliegt, das nicht auffindbar ist, die Ghost.
Ja,
Maike, das meine ich nicht. Ich meine nicht, was Hera später ist.
Also, was sie jetzt
wer ist. Wer ist Hera jetzt, wo wir sie kennenlernen?
Ja, noch ist Hera nicht viel. Sie ist ein Teenager, die nicht stillhalten kann.
Ja, siehst du, sie ist ein Teenager, die offensichtlich abenteuerlustig ist und ständig irgendwo hingeht in Verbotszonen, wo sie nicht sein darf. Das hast du, glaube ich, schon gesagt. Und vor allem, aber Chopper ist ja genauso, wie er später auch ist. Was ist denn das für ein Typ?
Chopper ist ein Astromech-Druide, der die Einstellung eines miesgelauten Autoschraubers aus dem Ruhrgebiet hat.
Okay, die Assoziation ist mir neu, aber wenn du meinst, ja.
Er ist schmutzig, er wedelt mit den Armen und er ist laut und unflätig. Also er macht natürlich nur Druidengeräusche, aber anstatt tüdeldüdü, füt, macht er bröp, 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 um es mal so zu umschreiben. Also er klingt immer sehr ungehalten und fährt gegen Dinge und beschwert sich über Sachen und andere Druiden reagieren auch auf ihn, als hätte er ein echt schmutziges Mundwerk.
Chopper ist kleiner und kompakter als die Erzbu-Druiden, die wir bisher so gesehen haben.
Und eckiger.
Eckiger. Und seine Geräusche, wie du schon sagst, das sind keine elektronischen Geräusche. Das ist eine menschliche Stimme, die verzerrt wird. Er macht ja... Es ist schon was ganz anderes. Es wurde von Dave Filoni beschrieben, als wenn Erzbu ein Hund ist, ist er eine Katze. Ich finde, er ist eher ein Hamster. So ein Agro-Hamster, der sich in deinen Daumen festbeißt, nur weil du eben die falsche Nuss hingehalten hast oder sowas. Also ja, er ist ein schurkischer kleiner Druide.
Ich liebe ihn.
Der hat das faustdick hinter den Servos, keine Ahnung.
Hinter seinen Kopfärmchen. Er fährt so Arme aus dem Kopf aus, die auch kleine Klammern am Ende haben, sodass es aussieht, als würde er immer so Klischee-italienisch gestikulieren.
Vielleicht ist er eher so ein, weil du Ruhrpott-Schrauber sagtest, vielleicht ist er eher so ein New Yorker Taxifahrer oder sowas. Italienischer Abstammung, der sich über alles aufregt.
Ja.
Weißt du, so vielleicht Danny DeVito.
Das passt auch zur Größe.
Ja. Und zur Form.
Okay. Zurück zu Hera. Hera schnüffelt an Orten rum, wo sie nicht rumschnüffeln soll. Sie wird dabei erwischt, wird dabei verwarnt, wird zu ihren Eltern zurückgebracht, die sagen, sie soll das nicht tun. Aber... Glee, also der Verbündete von ihnen, der wohl auch ein bisschen dramatischer drauf ist, der findet das gut, dass die Kleine so, sag ich mal, aktiv vorgeht und schlägt vor, dass er sie mitnehmen kann auf seine nächste Mission, was sie gerne tut.
Weil sie auch Pilotin werden möchte, was ein weiterer Charakter-Trait ist, der später noch wichtig wird. Ich glaube, sie darf auch sein Raumschiff ein bisschen fliegen, ne?
Genau, sie darf nicht
landen, aber trotzdem. Er bringt ihr ein bisschen was bei, ja. Und dann fliegen sie zusammen zum Mond von Ryloth, weil sie sich da treffen wollen mit Leuten. Und es stellt sich raus, das sind die Figuren, unsere Hauptfiguren unserer Serie, das ist die Bad Batch samt Omega, die Waffen hierher schmuggeln für den Widerstand gegen das Imperium, dem Glee angehört offensichtlich.
Dann haben wir eine sehr süße Szene, denn wir haben zwei Kids in dieser Serie, die sich bisher noch nicht kennen. Was passiert denn da?
Darf ich erst noch mal fragen, hast du es rausgefunden, ob Chum schon mal vorkam?
Ja, der kam schon mal vor. Der ist auch in den Ryloth-Folgen von Clone Wars schon vertreten.
Ah, in dem Dreiteiler, wo es um die Befreiung von Ryloth geht, da ist er Revolutionsführer schon.
Ja.
Sozusagen.
Also ist auf jeden Fall schon General.
Gegen die Separatisten.
Ja.
Hat aber noch, also das Kind ist noch kein Thema zu dem Zeitpunkt, ne?
Nein.
Sehen wir noch nicht. Alles klar. Danke fürs Nachschauen. Ja, Omega und Hera bonden darüber, was für ein cooles Raumschiff die Marauder doch ist, also das Schiff von Bad Batch. Und wie das so ist, auf so Missionen mitfliegen zu dürfen. Und dann erklärt Omega Hera auch mal kurz, wie das Schiff funktioniert und zeigt ihr Zimmer, was ja nur der Geschützstand ist. Und die tauschen auch Nummern aus dann, ne?
Ja, im Endeffekt. Aber es stimmt schon, es ist sehr knuffig, wie Omega sich da freut darüber, dass sie diesen halben Quadratmeter Raum für sich selber hat.
Ja, dafür hat man sie schon lieb irgendwie, ne? Dass sie sich darüber freut.
Ja.
Weil es eigentlich total scheiße
ist. Ja, es ist vor allen Dingen mit den Augen von Hera, die ja durchaus aus einer reichen Familie stammt. Wir sehen ja auch das Anwesen der Syndullas und das ist Twi'lek-mäßig, Twi'lek aus der Expanded Universe Lore heraus noch leben unter der Erde, wenn sie es können, weil Ryloth ursprünglich als mit einem sehr, sehr krassen Tag-Nacht-Wechsel und großer Hitze draußen beschrieben wurde. Das ist nicht mehr ganz so klar jetzt, aber wir haben von den Syndullas so ein Anwesen, das tatsächlich größtenteils in den Felsreihen gebaut ist und vorne aber dann draußen so einen Vorhof hat und Balkone und dergleichen. Also auf jeden Fall ist es groß. Hera kommt nicht aus ärmlichen Verhältnissen und sie freundet sich jetzt mit diesem Mädchen an, das eine Stoffpuppe, die sie von einem anderen Klon geschenkt bekommen hat, und eine Decke ihr eigen nennt.
Und einen Bogen.
Und einen Bogen, den sie geklaut hat, ja.
Ja, also da ist es ist recht gut gemacht. In wenigen Minuten wird da eine Freundschaft aufgebaut, die man auch glaubt. Oder?
Ja. Also ich fand das überzeugend. Die zwei sind niedlich zusammen.
Ja. Ja, dann haben sie ihre Waffen, fliegen wieder zurück und bekommen Ärger.
Ja, mit Crosshair, der sie abschießt und dann festnehmen lässt.
Das heißt, Crosshair hat im Auftrag von Rampart die ganze Zeit Glee beobachtet und wartet nur darauf, dass er so eine Nummer bringt wie Waffenschmuggeln. Und das geht ja noch weiter, ne? Also sie versuchen da den Syndullas was in die Schuhe zu schieben, weil sie loswerden möchten. Kannst du kurz erzählen, was da noch passiert?
Ja, also sie haben jetzt dann Hera und Glee, aber vor allen Dingen das Wichtige ist Hera, also die Tochter von den Syndullas, die angeklagt wird und zwar wegen Verrat, weil sie mit Feinden zusammenarbeitet und mit Waffenschmuggel da beteiligt gewesen wäre, was Todesurteil bedeuten kann. Also sie bedrohen ein Kind mit dem Tod, um die Syndullas zum Handeln zu zwingen. Und transportieren sie dann in einem Panzer. Und die Syndullas sind dazu gezwungen, ihre Tochter zu befreien. Und aktivieren wieder ihre Widerstandstruppe und die Leute, die sie bisher schon unterstützt haben, und lauern dann diesem Panzer auf und versuchen, Hera da rauszubekommen.
Und warum ist jetzt der Senator dabei? Warum ist Onfritar in dieser Szene?
Ich glaube, wir finden raus, dass Rampart, der dann auch dabei ist, Pläne hat mit Onfritar. Aber gesagt haben sie ihm, glaube ich, einfach, weil sie brauchen seine Befehlsgewalt hier auf dem Planeten. Sie wollen ja, dass das alles seine Ordnung hat. Also ich habe das so verstanden, als dass es vordergründig darum geht, dass Onfritar auch sagt, ja, ist richtig, die Syndullas sind raus, die sind Verräter. Damit sie also einen Twi'lek auf ihrer Seite haben. Das ist aber nicht alles, wie wir dann relativ bald feststellen. Die Syndullas schaffen es dann auch, den Panzer aufzuhalten und wollen ihre Tochter da rausholen. Und Onfritar tut dann mehr oder weniger, wofür er vorgesehen war, nämlich dass er sagt, jetzt, ihr Syndullas, jetzt habt ihr es getan, jetzt müssen wir euch als Verräter brandmarken, ihr seid Verbrecher, so geht das nicht. Und Rampart sagt, ach, vielen Dank, Herr Senator, dass Sie da uns in die Hände gespielt haben, und löst ein Problem für sich mit einer guten traditionellen Ableckungsaktion. Er lässt Onfritar nämlich von jemand anders abschießen, um es dann den Syndullas in die Schuhe zu schieben. Die halten sich nämlich zurück, also die schießen nicht auf Onfritar, obwohl sie sehr versucht sind. Aber Crosshair bekommt dann ein Signal von Rampart, der schießt Onfritar in einen seiner Leku. Und das wird dann offiziell hinterher den Syndullas zugesprochen, dass sie versucht hätten, den Senator umzubringen.
Genau, der überlebt das scheinbar. Also sie sagen immer nur, sie haben versucht, ihn umzubringen. Und das heißt, er wird sich wieder erholen. Wir sehen aber jetzt erstmal nicht mehr wieder. Und in die Leku geschossen zu kriegen, muss auch echt übel sein für einen Twi'lek, weil da ist ja ihr Hirn auch drin. Das ist ja nicht einfach so ein Fleischhaufen.
Ja,
sind ihre Erinnerungen drin.
Genau, also es ist nicht etwas, das aktiv ihren Körper kontrolliert, Hirn oder so etwas drin, sondern ihre Erinnerungen werden da gespeichert.
Zumindest war das im alten Kanon so. Keine Ahnung, ob das noch so ist.
Aber ja. Man kann, glaube ich, aber überleben, da reingeschossen zu werden. Also zumindest überlebt es Onfritar, aber der hat ja auch 4 Stück davon.
Die Konsequenz ist jedenfalls, dann werden die Eltern Syndulla festgenommen und sollen hingerichtet werden. Und dafür ist Hera und Chopper sind da wieder frei, richtig? Und Hera macht halt das Erste, was ihr einfällt. Sie ruft ihre neue Freundin Omega an, damit sie mit ihren Söldnerkumpels kommt. Und in der nächsten Folge dann, in der abschließenden, über die wir heute reden, sie rettet, beziehungsweise ihre Familie rettet.
Die heißt auch Rescue on Ryloth.
Ja. Und wie läuft das so ab?
Also erstmal Ausgangssituation. Cham und Eleni Syndulla sind verhaftet. Und da haben sie die Chance, mit einem Klonkommandanten zu reden, den sie noch kennen. weil sie schon mit ihm zusammengearbeitet haben früher. Das ist Hauser. Mhm. Und da wird sehr früh aufgebaut, dass Hauser da auch in einem Zwiespalt ist. Der hat natürlich die Befehle von Rampart, dass er gegen die Syndullas vorgehen soll und auch allen deren Verbündete zusammentreiben soll. Aber das sind seine ehemaligen Waffenkollegen, Brüder, Schwestern, wie auch immer. Also der ist da hin und her gerissen zwischen der Treue zum Imperium und der Treue zu den Leuten, die er tatsächlich kennt.
Ist Hauser auch wirklich einer der Charaktere, die in dem Ryloth-Dreiteiler aus den Clone Wars dabei waren? Ich glaube schon, ne?
Ich glaube auch und das lässt sich sehr schnell bestätigen.
Genau, lass uns das doch schnell hier live mal nachschauen. Weil, wenn ich ehrlich bin, die ganzen Klone sind nicht so Charaktere, die ich mir so richtig gut merken kann, weil sie ja, naja, sind halt Klone. Und nur die Namen können uns dabei helfen.
Und er ist nicht schon früher vorgekommen. Der ist hier jetzt erfunden worden, wenn ich das richtig sehe. Und es wurde ihm reingeschrieben, dass er mit den Syndullas gekämpft hat.
Das liegt, glaube ich, daran, dass sie alle Klone, die damals auf Ryloth dabei waren, dann später umgebracht haben.
Ja, das kann sein. Sie haben da doch ordentlich ausgedünnt.
Ja. Schade. Naja, da müssen wir halt einen neuen reinschreiben. Okay. Ja, und was macht Hauser dann? Und sein Kumpel Kienzle?
Was? Okay.
Egal.
Ich verstehe, aber es hat bei mir einen Moment gedauert, das nachzuvollziehen. Gut. Erstmal zieht der los, aber wir cutten kurz dazu, dass Hera natürlich schon dabei ist, zu versuchen, etwas zu unternehmen. Also die schickt Chopper schon los, dass der sich da einschleicht und beobachtet das Ganze. Also die sind natürlich Truppen jetzt in ihrem Zuhause, in dieser großen Anlage, die durchsuchen. Und sie behält das im Blick, so wie sie in der ersten Folge von diesen Zweien auch schon andere Dinge wie die Raffinerie beobachtet hat. Dann kontaktiert sie, das hatten wir schon gesagt, ihre neue gute Freundin Omega, die dann dafür sorgt, dass die Bad Batch sich darauf einlässt und versucht zu helfen auf Ryloth. Treffen sich mit ihr und verschaffen sich einen Überblick. Und sagen dann aber, dass das eigentlich verlorene Sache ist. Dass sie sind zu wenige, das Imperium hat zu viel Truppen auf dem Planeten und das können sie nicht machen. Und Hera sagt, Geld spielt keine Rolle, ich kann euch mehr bezahlen, als ihr verlangt. Und Hunter sagt ziemlich offen, um die Kohle geht's nicht. Manche Dinge können wir einfach nicht machen. Mhm. Aber wir könnten dich mitnehmen und dich in Sicherheit bringen. Und Hera sagt, nein, ich kann meine Eltern hier nicht im Stich lassen und gehe weg. Und daraufhin beschwert sich Omega bei Hunter, dass er das nicht machen kann. Und dass Familie zusammenhält. Sie haben einen Ohana-Moment, würde ich sagen.
Ja, wie auch immer jetzt Hera ihre Familie ist, aber okay.
Nein, also ich meine damit, dass Omega Hunter sagt, hey, wir sind ja zum Beispiel Familie und ihr würdet alles tun für mich.
Ja.
Und für Hera ist das genauso. Die muss ihre Eltern retten und ihr versteht das doch. Lasst uns ihr helfen, weil Familie ist alles und wir sollten auch andere Familien dabei unterstützen, zusammenzubleiben.
Ja, das ist ja ein komisches Argument, ne? Da musst du ja jedem helfen, der Familie hat, die dir über den Weg läuft.
Ja, ich glaube, Omega würde das tun.
Ja, okay. Das ist ja ein bisschen Erpressung. Ich mache das jetzt und wir halten zusammen, also macht ihr es auch.
So ein bisschen, okay. Sie hat auf jeden Fall Erfolg. Also, ich glaube, sie hat ja alle um den kleinen Finger gewickelt. Die würden, wenn sie irgendetwas verlangt, dann tun die das auch schon. Also, wir hatten es ja irgendwie vorhin schon, beziehungsweise in der letzten Folge, dass Omega nicht nur das Kind und die Schwester, sondern teilweise auch das Elternteil ist, wie zum Beispiel für Wrecker. Ich glaube, sie ist auch die Kommandantin zwischenzeitlich.
Ja, auf jeden Fall. Also, je länger die Serie voranschreitet, umso mehr. Aber wir müssen jetzt auch gar nicht auswalzen. Es ist halt eine actionreiche Folge mit viel Bumm.
Ja.
Und was war jetzt eigentlich in dieser Fabrik drin?
Sie nutzen die, um damit eine Ablenkung zu schaffen. Also sie wollen das ist eine Dunium Refinery. Mhm. Ich finde, Dunium ist schon ein sehr finsteres Wort. Das ist sicherlich nicht gut, dass das direkt schon wie Doom heißt. Ich habe da auch nicht viel mehr dazu gefunden. Es ist ein Plot-Device, diese Dunium Refinery.
Dunium oder Doom, Dumium?
Dunium mit N, aber es ist fast Dumium. Also,
naja, oder es ist ein Dun-Bezug, keine Ahnung.
Also D-O-O-N.
Ah, okay.
Dunium. Ja.
Klingt etwas wie etwas, was man auf Ryloth findet. Die Spiele kamen ja öfter so Doppelkonsonanten.
Das stimmt, außerdem ist es ein Wüstenplanet. Ja. Da kann man schon mal Dunium finden.
Aber was machen sie denn mit dem Dunium?
Naja, sie schicken Chopper da auf das Gelände und dann jagen sie Dinge in die Luft. Und sie, also beziehungsweise Chopper ist dazu da, dass er da die Verteidigung ausschaltet, damit nicht irgendwie ein Shuttle abgeschossen werden kann. Hera darf tatsächlich das Shuttle fliegen und sie fliegt so erratisch, dass niemand sie erwischt. Also ihre Unfähigkeit zu dem Zeitpunkt noch als Pilotin hilft der Truppe da reinzukommen. Und genau. Und da die Waffen abgeschaltet sind, die Verteidigungsanlagen, können sie die auch leicht ausschalten. Und dann werden eben Verstärkungen zu dieser Refinery, zu der Raffinerie gerufen. Und damit sind weniger beim Gefängnis. Die Bad Batch kann dann ins Gefängnis eindringen und kann auch Heras Eltern finden. Aber Crosshair hat schon mehr oder weniger damit gerechnet. Das ist also auch wieder im Grunde eine Falle. Das weiß aber Hauser wiederum. Und der beschließt, dass er jetzt genug hat, warnt die davor, dass sie in eine Falle gehen und stellt sich dann auch zum Abschluss noch vor seine Klontruppen und sagt, wollen wir das wirklich hier? Wir haben hier auf dem Planeten so lange gekämpft, um ihn von Separatisten zu befreien. Und jetzt sieht so aus, als würden wir es den nächsten Leuten in die Hände drücken, die es nur ausnutzen wollen. Und ich bin da nicht dabei. Wer ist bei mir? Und dann schließen sich ihm durchaus welche an. Die schaffen dann jetzt nicht wirklich einen erfolgreichen Aufstand, aber sie schaffen es zumindest dafür zu sorgen, dass die Syndullas entkommen können und nach Ord Mantell gebracht werden, also zu Sid gebracht werden können. Wir sehen auch noch, dass Hauser das überlebt. Der wird nur verhaftet, tatsächlich. Und wir haben jetzt Cham und Eleni und Hera Syndulla, die in der Galaxis und frei unterwegs sind und bereit sind, ja, mitzuhelfen, eine Rebellion aufzubauen und sagen, dass es nicht nur den Twi'lek so geht, dass sie sich gegen das Imperium verteidigen wollen, sondern dass es ganz vielen so gehen wird und dass sie das unterstützen werden und unterstützen müssen.
Ist aber schon eine große Sache, dass Hauser dann kleine Rebellion anzettelt unter Klonen, die ihm auch noch folgen, ne? Also die ja alle noch indoktriniert sind und diesen Chip haben. Trotzdem lehnen die sich auf, nur weil sie sehen, hier, guck mal, das Imperium benimmt sich faschistisch und wir haben den Auftrag, alle Freunde von den Syndullas festzunehmen, das ist nicht in Ordnung. Das verstehen die immerhin noch, ja. Also da ist schon einiges erreicht. Mhm. Und das ist natürlich auch etwas, was Rampart wahrscheinlich in die Karten spielt, wenn er dann sieht, guck mal, diese Klone, die eigentlich von uns programmiert wurden und gezüchtet wurden und jetzt lehnen die sich gegen uns auf wegen ihres dämlichen Ehrenkodex. Ich will doch lieber Leute ohne Ehrenkodex, die halt für Geld einfach für uns Leute umbringen.
Ja. Beziehungsweise ist es auch einfach, die haben schon zu viel Vorgeschichte, weil die haben eben Sympathien für die Leute, mit denen sie gekämpft haben. Und sie haben vor allen Dingen Sympathien für ihren Kommandanten, für Hauser. Weil derjenige das ist, der sagt, wir sollten das nicht tun. Und das untergräbt natürlich die Kommandofähigkeit von den Nicht-Klonen, die eigentlich das Sagen haben sollten. Das geht so nicht. Dann lieber normale Menschen, die aber nicht das Rückgrat haben und nicht die Fähigkeiten haben, sich zu wehren.
Ja.
Tja, dann sagen noch die beiden Kids einander Tschüss und dass sie sich vermissen werden, aber dass sie sich hoffentlich wiedersehen. Chopper winkt und blurbt zum Abschied. Und dann haben wir kurz nur noch einen Cut zu Rampart und Crosshair, wo Rampart sagt, ach schade, dass diese anderen Klone nicht für uns arbeiten. Das wäre doch eigentlich ganz gut. Mein Crosshair, ich kann sie für sie besorgen, Sir. Lassen Sie mich nur. Und kriegt dann... Ich dachte, er hätte das schon, aber er kriegt nochmal explizit die Erlaubnis, seine Batch 99-Kollegen zu jagen.
Also er hat sie ja schon gejagt, um sie umzubringen. Jetzt soll er sie jagen, um sie zu rekrutieren. Okay.
Ja, Hauptsache jagen.
Ja gut, es muss ja ein bisschen mehr Dynamik rein. Ne? Wenn der immer das gleiche Ziel hat, 3 Staffeln durch, wird es ein bisschen sehr comichaft. Ich meine, es ist eh schon. Die laufen sich jede Woche über den Weg. Also nicht fast jede Woche laufen sich beim Weg Crosshair und die anderen und immer unter anderen Umständen. Es wird peinlich, wenn es da keine Fortschritte gibt in irgendeiner Form. Apropos peinlich, was sagst du eigentlich zu dem Dialekt, den die Twi'lek nach wie vor haben?
Die haben einen pseudo-französischen Dialekt. Also am stärksten ist der bei Eleni Syndulla, der Mutter von Hera. Mhm. Die ist wirklich ganz schlimm am Französeln. Ich weiß nicht. Als wir es jetzt nochmal geguckt haben, hast du noch irgendwie gesagt, oh, die hören sich alle an wie Gore.
Ja, die sind offensichtlich, Ich meine, wir wissen ja, dass Zwillinge und Menschen Nachkommen zeugen können, die dann wie Menschen aussehen. Mhm. Ja? Das würde die Theorie stärken, dass Gorman eine Twi'lek-Kolonie ist, die nach und nach so sehr von Menschen durchsetzt wurde. Weißt du, bis sie einfach nicht mehr nach Twi'lek aussahen.
Ich weiß nicht, ob ich das so valide finde, diese Theorie. Aber schön.
Oder andersrum, die Gore haben Twi'lek mal vor Jahrtausenden kolonisiert und sie haben die Sprache übernommen. Was weiß ich.
Halten wir es fest, ich finde ihn doof, den Akzent.
Er ist schon ziemlich doof. Vor allem, er ist so unterschiedlich stark, je nachdem, wer gerade spricht. Hera hat ihn nicht so stark. Später hat sie ihn gar nicht mehr, das wissen wir schon. Ich nehme mal an, dass Amerikaner, die Tonregie machen, das gar nicht hören, ob das ein sehr starker oder ein leichter französischer Akzent ist. Hm. Oder es nicht so stark hören wie wir. Ich finde es schon zu viel, auf jeden Fall. Und ich weiß auch nicht, was es der Serie bringt. Also, wo ist der Mehrwert, dass die einen dämlichen Akzent haben? Wenn das wirklich der Akzent der Schauspielerin gewesen wäre, klar, kein Problem. Aber er ist ja offensichtlich nicht echt.
Das hoffe ich jetzt sehr. Nicht, dass wir das googeln und feststellen, das ist eine französische Synchronsprecherin.
Um Gottes Willen, das kann ich dir garantieren, dass das nicht so ist.
Ich glaube es auch nicht. Ich glaube, es ist noch aus diesem Exotizismus, die Aliens müssen auch komische Sprache sprechen oder zumindest einen Akzent, aber jetzt ist Französisch ist also exotisch genug für euch. Okay, weird. Für mich funktioniert es nicht.
Woher kommt das denn, dass die Aliens einen Akzent haben müssen? Wenn wir uns das mal die Originalfilme anschauen, haben da Aliens einen Akzent? Die meisten sprechen einfach mit einer seltsamen Sprache, viele auf Huttisch. Und du sagtest ja, Huttisch ist nichts anderes als Quechua. Mhm. So wie Ewok ein südchinesischer Dialekt ist, hast du gesagt, ne? Oder südostasiatischer. Aber in der, ja?
Ja, also soweit ich weiß, von der Südgrenze Chinas rüber eben nach Südostasien ist der ursprünglich. Aber in den Prequels gibt es ja reichlich Aliens, einfach mit dem Akzent.
Also so, du meinst, die Prequels sind wieder schuld? Ja. Weil die Aliens, die in der Originaltrilogie Englisch oder Deutsch dann gesprochen haben, hatten, glaube ich, keinen Akzent. Das sind ja gar nicht so viele. Also das sind Admiral Akbar, der spricht akzentfrei, der hat halt nur diese krasse Stimme. Und
ja.
War es das schon? Kann es sein, dass es das schon war?
Mir fällt auch niemand ein.
So viele Aliens kommen ja gar nicht vor, die Text haben. Also da ist natürlich Greedo, da ist Jabba, da ist Bib Fortuna, der ja auch Huttisch spricht oder Huttesisch. Mhm. Gut, ja, Yoda ist ein Alien. Ich würde das keinen Akzent nennen, mit dem er spricht.
Nein, ein Verbrechen an der Grammatik.
Wow.
Ein fröhliches Verbrechen, das wir sehr zu schätzen wissen. Aber es ist kein Akzent, es ist einfach nur kaputt.
Ich meine,
Prequels.
Chewie spricht auch selten Englisch.
Okay.
Ja, es sind die Prequels. Das fing ja an mit den Neimoidianern und Watto. Ja, die hatten alle. Ne? Und ja gut, die Gungans haben auch keinen Akzent. Die haben auch wie Yoda eine dumme Art zu sprechen. Also. Oder würdest du sagen, dass es ein Akzent ist?
Ich möchte da gar nichts zu sagen, weil das so aufgeladen ist. Es ist. Man könnte es wohl, glaube ich, mit karibischen Akzenten verwechseln.
Ja, aber nur bei Jar Jar, nicht bei Boss Nass. Der ist ein britischer Theaterschauspieler. Ne? Der hat keinen komischen jamaikanischen Akzent. Ja. Also wenn, dann kriegt er noch nicht hin. Ja, dann Episode 2, Dexter Jetster hat keinen Akzent. Die Kaminoaner haben keinen Akzent.
Stimmt, die haben nur eine sehr typische Art zu sprechen, mit diesem ganz gelassenen, langsam.
Die Geonosianer sprechen auch halt wieder irgendeine kaputte Sprache. Die ein bisschen afrikanisch inspiriert ist vermutlich, ne? Aber ich weiß nicht, was es wirklich ist.
Das weiß ich auch nicht. Aber du hast recht, sie haben das in Episode 1 gemacht und danach haben so viele Leute gesagt, dass sie das kacke fanden, dass sie es wieder gelassen haben, glaube ich.
Ja, aber in The Clone Wars und Rebels und Bad Batch machen sie es dann weiter. Hm. Also, ich weiß auch nicht.
Wollen wir zum Abschluss kommen? Dann frage ich dich jetzt mal, sollte man die gesehen haben, diese zwei Folgen?
Wenn man Rebels gucken möchte und wissen will, was der Background von Hera und Chopper ist, dann kann man sie sich anschauen. Ansonsten kann man sie sich, glaube ich, schenken.
Okay.
Wie siehst du's?
Genau so.
Aber damit starten wir jetzt einen gefährlichen Trend von: Hey, wollt ihr wissen, wo der Charakter aus Rebels herkommt? Hier ist die Vorgeschichte. Das werden wir jetzt noch ein paar Mal haben.
Ja.
Und das ist leider ziemlich überflüssig, wenn du mich fragst.
Ich wollte.
Aber ich denke da, ja?
Ich wollte gerade sagen, wir starten den Trend nicht. Dave Filoni startet den.
Ja. Das ist halt, Dave Filoni baut in Serien Charaktere ein und dann macht er irgendwann die Prequel-Serie und glaubt, dass sich genug Leute dafür interessieren, wo der Charakter, den er interessant findet, herkommt. Und das ist eine Fehleinschätzung, meiner Meinung nach. Aber was weiß ich schon. Ansonsten, vielleicht kann man sich die Folgen anschauen, weil es niedlich ist, Hera und Omega zusammen zu sehen und auch ein bisschen beide in ihrem Werdegang als Pilotinnen zu erleben. Aber ansonsten ist es relativ viel Piu-Piu und gar nicht so gut gemachtes Action-Zeug. Also ich fand es tatsächlich eher langweilig. Ich würde mir die beim nächsten Mal sparen.
Okay.
Obwohl ich mich immer bei Chopper freue. Es ist immer schön, Chopper zu sehen und wie er sich über irgendwas aufregt.
Das stimmt. Ich glaube, Chopper ist nach R2 der Droide, von dem wir die meisten Figuren haben.
Das könnte sein, ja. Wobei ich glaube, BD-1 könnte das schlagen. Weil BD-1 jeder Cal Kestis-Figur beiliegt.
Und davon haben wir auch ein paar. Wir sind jetzt aber auch schon sehr fortgeschritten in der ersten Staffel von Bad Batch. Wir haben noch 4 Folgen in der ersten Staffel. Und 2 davon sind dann auch das große Finale davon, wo es um Kamino wieder geht. Da halten wir jetzt hart drauf zu. Und ich Kamino, Entschuldigung.
Ich wollte nur wissen, welche Aliens das so aussprechen.
Ich. Ich weiß nicht, was ich bin, aber ich spreche es offensichtlich so aus.
Ja, und lass uns gerne ein bisschen auf die Tube drücken, weil wir alle wissen, dass Bad Batch nicht die allerbeste Star-Wars-Serie ist. Also sie hat ihre Highlights, aber ich glaube, die meisten freuen sich, und damit schließe ich mich ein, auf Andor und auf Solo und auf Rebels und auf alles, was jetzt halt noch kommt, zwischen den Filmtrilogien spielt. Ich will jetzt nicht sagen, lass uns das schnell im Eilverfahren abhaken, aber lass uns das schnell im Eilverfahren abhaken.
Okay, dann nächstes Mal im Eilverfahren. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Nico, fürs drüber reden.
Danke dir.
Und bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Mehr von uns und vor allem exklusive Podcasts, Hörspiele und Videos findet ihr auf patreon.com/orkenspalter.tv, wo ihr uns schon für 2 Euro im Monat unterstützen könnt. Bis zum nächsten Mal.